Die Rückkehr des schwarzen Schwans. Im Jargon der Wirtschafts- und Finanzgenies ist ein schwarzer Schwan ein nicht vorhersehbares Ereignis, das allerdings katastrophale Folgen hat. So richtig bekannt wurde der Begriff durch Nassim Nicholas Taleb, ein Professor für Finanzwirtschaft und ehemaliger Händler an der Wall Street. Schwarze Schwäne aus der Vergangenheit waren die Lehman's Bankpleite, die Subprime-Hypothekenblase platzen ließ, das Platzen der Internetblase um das Jahr 2000 herum oder die Pleite des Hedgefonds Long-Term Capital Management, weil die russische Regierung sich in den 90er Jahren geweigert hatte, ihre Staatsschulden zu bedienen. Über die katastrophalen Konsequenzen dieser diversen Ereignisse müssen wir, denke ich, nicht lange reden. Aber wie steht es mit der angeblichen Unvorhersehbarkeit? Nun ja, in gewisser Hinsicht waren sie tatsächlich unvorhersehbar. Wieso traf es ausgerechnet Lehman's und nicht eine andere international tätige Großbank? Und wieso ereignete sich die Lehman's-Pleite an einem bestimmten Tag und nicht etwa eine Woche früher oder später? In diesem Sinne sind viele Ereignisse tatsächlich oft unvorhersehbar, weil man, wie es in der Bibel steht, weder Tag noch Stunde kennt. Allerdings ist schon lange bekannt, theoretisch gut abgesichert und durch jede Menge Erfahrung im Lauf der Jahrhunderte flankiert, dass Blasen immer platzen. Und ja, der konkrete Anlass mag wohl im exakten Detail unvorhersehbar sein. Das Ding an sich ist absolut sicher und hinsichtlich des ungefähren Zeitpunkts auch relativ gut zu prognostizieren. Die Tulpenblase in Holland platzte schon vor Jahrhunderten, weil eine Hausfrau ihren Mann fragte, wie es denn möglich sei, dass eine einzige Tulpenzwiebel mehr Wert besäße als die Kogge, eine damalige Art von Frachter, die Zehntausende davon von Rotterdam nach Danzig zu transportieren vermag. Dass jemand diese Frage irgendwann mal stellen würde, war zu erwarten. Und die Internetblase platzte an dem Tag, als jemand erkannte, dass Firmen, die nichts als ein sogenanntes Business Model und eine PowerPoint-Präsentation ihr eigen nennen und die weder Produkte noch Kunden haben, unmöglich tausendmal mehr Wert haben können als richtige Firmen mit Fabriken und echten Kunden, die echtes Geld für echte Produkte bezahlen. Man kann sicher meinen, dass dies alles sehr schwer zu erkennende Dinge sind. Aber das stimmt eigentlich nicht. Es ist alles evident, liegt alles auf der Hand. Nur, dass die Zockermentalität die Fähigkeit besitzt, sich enorm weit weg von der Realität zu bewegen und sie kehrt nur höchst widerwillig zu dieser Realität zurück. Unser momentaner schwarzer Schwan ist die Corona-Epidemie in bzw. aus China. Und auch hier gilt, ja, sicher, im Detail nicht vorhersehbar. Allerdings in einer übervölkerten Welt und in einem übervölkerten Land, bei zum Teil massivsten Hygienemängeln, sind Epidemien und sogar Pandemien geradezu auf der Tagesordnung. In einer globalisierten Welt sowieso, wo die Leute durch die Gegend aus geringfügigen oder sogar nichtigen Anlässen jetten. Ich musste ein wenig schmunzeln, als gemeldet wurde, dass viele chinesische Firmen in China und in Deutschland verstärkt ihre Mitarbeiter aufgefordert haben, Heimarbeit zu leisten. Wenn das ohnehin möglich ist, wieso wird es nicht ständig gemacht, schon allein um weniger CO2 in die Luft zu pusten? Jetzt gehen Wirtschaftsforscher davon aus, dass die Corona-Epidemie einen 2% Rückgang des Bruttosozialprodukts weltweit verursachen könnte. Das wäre doppelt so viel wie die SARS-Epidemie des Jahres 2002. Auch dies wäre vorhersehbar gewesen, denn China ist nicht nur ein riesiger Absatzmarkt für Produkte aus Europa und den USA, und kranke Menschen kaufen bekanntlich nicht so viel Zeugs wie gesunde, sondern es sind viele Produktionskapazitäten nach China verlagert worden, weil sich dort billiger produzieren lässt. Und kranke Menschen gehen ja auch nicht gar so oft zur Arbeit. Jede Bauersfrau weiß, wenn man alle seine Eier in einen Korb legt, dann kann das eine gefährliche Strategie sein. Aber der eingangs erwähnte Forscher Nassim Nicholas Taleb hat sich nicht darauf beschränkt, den Begriff des schwarzen Schwans zu popularisieren. Er hat drumherum ein paar andere interessante Punkte angesprochen, die hier womöglich nicht ganz fehl am Platze wären. Taleb sieht es als müßig an, schwarze Schwäne vorhersehen zu wollen. Sie zeichnen sich ja gerade durch ihr unerwartetes Erscheinen aus. Taleb geht es darum, Stabilität und Robustheit gegenüber schwarzen Schwänen zu erreichen und bei unverhofft positiven Ereignissen diese besser auszunutzen. Taleb unterstellt dabei Banken und Aktienhändlern eine hohe Verwundbarkeit gegenüber schwarzen Schwänen. Der Wissenschaftler unterscheidet zwischen den fiktiven Ländern Extremistan und Mediokristan. In Mediokristan herrscht ein Mittelmaß mit wenigen extremen Erfolgen oder Fehlschlägen. Eine einzige Beobachtung kann die Gesamtheit nicht bedeutungsvoll beeinflussen. Diese Eigenschaft der Nichtskalierbarkeit von Ereignissen spiegelt sich in der gaußischen Glockenkurve wider, also in der sogenannten Normalverteilung. In Extremistan kann eine einzige Beobachtung das Ganze stark beeinflussen, also das Skalierbarkeitsproblem schlägt voll durch. Die Vorannahme einer normal verteilten Wahrscheinlichkeitsverteilung eignet sich laut Taleb nur für eine kleine Anzahl von Gebieten aus, wie der Kriminalstatistik, Sterblichkeitsziffern und Dinge aus Mediokristan. Für historische Daten mit unbekannten Attributen und Dingen aus Extremistan eignet sich die Normalverteilung jedoch nicht. Auf der Annahme normal verteilte Daten beruhen viele wirtschaftswissenschaftliche Modelle, wie das von Taleb kritisierte Black-Scholes-Modell, das weltweit oft benutzt wird, um eine sogenannte faire Preisbildung für Finanzderivate zu finden. Mit anderen Worten, komplexe Systeme wie etwa die globalisierte kapitalistische Wirtschaft dürfen nicht einen sogenannten einzelnen Ausfallpunkt haben, wie wir im Deutschen ein wenig unbeholfen den englischen Ausdruck Single Point of Failure nennen. Angesichts der Vielzahl der Banken auf der Welt oder von mir aus auch nur in Deutschland, sollte man eigentlich glauben, dass es im Bankenwesen keinen einzelnen Ausfallpunkt gibt oder geben könnte. Wenn man allerdings den Aussagen der Politiker glaubt, stimmt das allerdings nicht. 2008 dürften wir staunen erfahren, dass fast jede Bank für sich genommen schon irgendwie systemrelevant sei. Es gab also eine ganze Latte von Single Points of Failure, gleich dutzendweise. Und natürlich müssen systemrelevante Banken auch gerettet werden, und zwar alle. Diese Operation hat die deutschen Steuerzahlerinnen runde 800 Milliarden Euro gekostet. Begründet wurde das Ganze mit der Lehmanns-Pleite. Was interessant ist, weil da eigentlich nichts passiert war. Die Sparer haben nichts verloren, denn es gibt die Anlagensicherungsfonds, die auch noch staatlich garantiert werden. Die Kunden haben nichts verloren, sie sind einfach mit ihrem Geld und ihren Investitionsplänen zu anderen Banken gegangen Allein in der Wall Street gibt es gleich hunderte von Banken, deren Türen definitiv aufgehen, wenn Kunden da rein wollen. Selbst die Lehman-Angestellten haben nicht groß verloren. Wer auch nur ein bisschen was drauf hatte, wurde sofort von der Konkurrenz eingestellt, viele sogar mit höheren Gehältern. Die Lehmanns-Aktionäre haben tatsächlich ihr Geld verloren, das ist wahr. Allerdings steht es in der Bedienungsanleitung zum Kapitalismus, dass man mit Aktien nicht nur Gewinne einfahren, sondern auch noch Geld verlieren kann. Das sollte man als Spekulant eigentlich wissen. Trotzdem fielen weltweit die Aktienkurse. Das stimmt. Und das hat damit zu tun, dass die Finanzwirtschaft kapitalistische Prägung von einer krankhaften Neigung zur Hysterie bestimmt wird. Blasen basieren auf einem hysterischen Optimismus und wenn sie platzen, führt das zu einer hysterischen Panik. Und jetzt vielleicht die etwas ketzerische Frage: Wieso gönnen wir uns ein Wirtschaftssystem, das sachimmanent instabil ist?